Eigentlich habe ich keine Lust, hier vorne zu stehen. Weil wie will man den Spagat jetzt schaffen? Zwischen dritten Advent, zwischen Loslassen nach vielen Jahren Geschichte. Ich habe gedacht, fast müssten wir Silberhochzeit feiern. Ich denke, 25 Jahre und länger darf ich euch kennen. Es hat ganz komisch angefangen. Wir haben damals am Südstern ein Musical aufgeführt, Suicide Express. Erinnerst du dich noch dran, Kerstin? Da gab es ein Mädel, Sammy, die ein Stück ihres Lebens gespielt hat. Nie habe ich ein Musical, das Jugendliche geschrieben haben, so perfektionistisch und so perfekt gesehen wie damals. Und die meisten der Jugendlichen, die es geschrieben haben, haben einen Teil aus ihrem Leben geschrieben. Wir hatten viele Verwirrungen in der Gemeinde, wie das so ist. Man zankt sich und man kriegt es nicht in die Reihe. Man versucht Vergebung, man schafft es nicht. Elendig ohne Ende. Und Sammy in ihrer ganzen Situation geht nach England. Ich glaube in DNA-Kurs. Und wurde dort aufgenommen von der Gemeinde River Church. Nicht nach Nigel und Karen Rivers genannt, sondern einfach, weil sie am River die Gemeinde gegründet hatten. Und Sammy rief mich eines Tages an und sagte: Paul, in dem ganzen Chaos, wo du drin bist, du müsstest nach England kommen und stille Zeit machen. Ich gehe nach England, friere eine Woche lang in einem kalten Schlafzimmer, das sie mir zur Verfügung gestellt haben, und versuche, den Herrn zu suchen und schaffe das nur sehr bedingt. Und am Ende dieser Zeit werde ich von einem Ehepaar mit 4 Kindern, 3 Kinder, 3 Jungs, ein Mädel und ein Hund, der immer wieder die Spülmaschine ausschleckte, eingeladen zum Kennenlernen. Das war meine Begegnung mit Karen, mit Nigel und der Familie und dem Hund. Es wurden wunderbare Dinge ausgetauscht, nach A, nach B, viele Freundlichkeiten, und am Ende wurde Abendmahl gefeiert und ich bin in den Flieger gestiegen am nächsten Tag und nach Berlin, und dann nahm das Positive seinen Lauf. Karen kam zum Frauenwochenende und hat gedient im Südstern. Nigel brachte ein Team mit rüber, die gedient haben. Und irgendwie waren die immer ganz sonderbar, diese Engländer. Für mich das krasseste Erlebnis mit dir, Karen, war, als wir einen Sonntagabend Gottesdienst gefeiert haben. Damals am Südstern war es eben so, da kamen abends immer jede Menge Chaoten noch rein in die Gemeinde. Und es war so ein Gottesdienst, wo ich gesagt habe, ich will nicht da sein, dass alles Käse ist, alles doof. Ich mache den ganz schnell zu Ende. Ich hatte gerade meinen Amen gesprochen, da kam Kerl nach vorne und sagt: Paul, wir sind noch nicht durch. Ich schon. Dann sagt die: Nimm mal die Trompete, die du hast, und blas mal ein Angriffssignal. Ich dachte, diese Engländer spinnen. Ich habe an Asterix gedacht. Aber ich konnte ja nicht aus, die hatte das durchs Mikro gesagt, ich musste also hab ich mir so ein paar Töne rausgequält. Und das Interessante war, in dem Moment ging es wie ein Wind durch den Saal durch und die Gegenwart Gottes kam und wir haben einen fantastischen Gottesdienst gehabt. Da dachte ich, diese komischen Engländer. Ja, es ist schon so eine Last mit euch, nicht? Also. Aber es ist eine gute Last. Das ging dann irgendwo weiter, immer hin und her ging das. Ich wurde eingeladen nach London, Seeds of Revival in London. Durfte an dieser Konferenz mit teilnehmen. Sie luden mich ein zu einem River Church Weekend. Einer der Punkte war, sie nahmen meine Tochter auf, als die nach England geflohen ist, weil sie die Situation in Berlin nicht mehr so richtig ertragen konnte. Sie wurde aufgenommen in diese Familie. Es gäbe so viel zu sagen. Über sie kamen die DNA-Dinge nach Deutschland hinein. Wir haben versucht, sie hier zu implementieren, nur weil wir so komisch sind in Deutschland, haben wir es nicht so ganz geschafft. Aber die Dinge, die wir geschafft haben, waren gut. Dann ziehen sie irgendwann, ich habe überlegt, wann das genau war. Ich habe es nicht genau rausgekriegt. Ich will mal eben gucken, habe mir was notiert. Ich glaube 2005 seid ihr nach Berlin gezogen. damals noch ins Teen Challenge Haus. Ich kann mich daran erinnern, wie wir den schweren Bettschrank nach oben getragen haben. Es gehört zu den schwierigsten Dingen, die ich je in meinem Leben angefasst habe. Wer einmal bei Teen Challenge im obersten Stock war, der weiß, welche Quälerei. Aber wir haben es geschafft. Der Schrank war oben. Um ein Haar wären wir geköpft worden, weil das Klappbett auf einmal zumachte und man gerade noch den Kopf und die Finger da rauskriegen konnte. Aber das waren Geschichten. Und dann schließlich steigt Nigel aus seinem Beruf aus, um ganz hier zu dienen. Und ich habe gedacht, wie packe ich das zusammen? Es ist ja nicht so wie bei einer Beerdigung, wo man zurückguckt und sagt, also was so ein Lebenslauf abgleicht. Aber ich habe gedacht, was ist es wirklich? Und das muss man natürlich, wenn man das in den Gottesdienst hineinfasst, in eine Predigt fassen, an einem richtigen Bibelvers festmachen. Und ich habe gedacht, okay, das werde ich mit euch jetzt durchgehen und zwischendurch vielleicht die ein oder andere Anekdote hineinbringen, die da sind. Also das war noch das Willkommen. Ich habe gedacht, Vorbilder der Herde. Zu unserem Blog Leiten und Dienen. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, müssen die Stühle hier sein. Ihr könnt euch also jetzt bildlich vorstellen, hier sitzt Karen und Nigel, Vorbilder der Herde. Und ich habe dann überlegt, welche Bibelstelle nimmt man? Sie zogen aus mit Freuden, passt nicht. Also habe ich gedacht, nee, das muss was wirklich mit Vorbildcharakter zu tun haben und bin auf den Petrusbrief gestoßen. Der Petrusbrief ist ja nicht so klar in der theologischen Debatte, ob er Petrus selbst geschrieben hat. Einige meinen ja, die ersten Kirchenväter ja, die moderneren Leute meinen eben nicht, weil Petrus eben nicht so gut Griechisch konnte und das perfekte Griechische könnte nicht so stimmen. Je nachdem, wo man herguckt, ist er 90 nach Christus oder 60 nach Christus geschrieben. Silvanus hat ihn als Sekretär aufgenommen, so lässt es sich jedenfalls nachvollziehen. Und es ist eigentlich ein Brief an die Gemeinde der damaligen Zeit, an Christen und Judenchristen und an Christen, die aus dem Heidentum kommen. Und er sollte uns eigentlich ermutigen. Und einer dieser Verse aus dem Petrusbrief, darüber möchte ich reden und möchte das eigentlich auch als ein Dankeschön an euch weitergeben, weil die Vorbilder sollen wir ja achten. Aber nur zu dem Text. Weidet die Herde Gottes, so schreibt es der Schreiber des Petrusbriefes. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig. So wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzherde die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Vorbilder. Ich habe gedacht, ihr beide seid für mich ein Prototyp für Ermutiger. Schaut man in unsere Gesellschaft hinein, habe ich da Vorbilder der Herde erstens als Ermutiger, habe ich auch extra geschrieben. Ich sollte auf meine Maus öfters klicken. Weil entmutigte Menschen haben Angst. Die fürchten sich vor allem Möglichen. Entmutigte Menschen wissen nicht, wie das im Leben weitergeht. Die fürchten sich vor allen möglichen Dingen. Wer das biblisch ein bisschen nachchecken will, der kann das mit Elia nehmen. Elia war ein Mensch wie wir, heißt es ja, nicht? Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal den Regen abbestellt hast. Vielleicht gibt es einige, die im Sommer hier ein Machtwort gesprochen hatten. Aber er war ein Mensch wie wir und als er entmutigt war nach seinem großen Sieg, flieht er in die Wüste und möchte sterben. Der Teufel kommt ständig, um dir dann zu sagen, gib mal Acht, es läuft nicht, es geht nicht. Und Der eine oder andere, der ist schon fast bereit, auch am Heiligabend Selbstmord zu begehen. Menschen, die entmutigt sind, haben Angst. Ihr beide wart Menschen, die dieser Angst immer wieder entgegengetreten sind. Ihr habt ständig davon gesprochen, dass der Herr Jesus größer ist als alles andere, was es gibt, dass er derjenige ist, der Furcht vermeiden lässt, der Furcht hinaustreiben lässt. Das ist auch die Botschaft von Advent. Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben können. Das habe ich zu euch geredet, sagt der Herr Jesus, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Entmutigte Menschen haben eine gestörte Wahrnehmung. Nigel, erinnerst dich an die Predigt? Das habe ich dir geklaut. Das chinesische Wort für Krise lässt sich in zwei Teilen auflösen. Das hat Nigel mal gepredigt. Einmal in Gefahr und einmal in Chance. Ich finde das so genial, deswegen habe ich das in mein Archiv mit aufgenommen. Entmutigte Menschen haben eine gestörte Wahrnehmung. Man sieht es ganz stark jetzt bei der sogenannten Flüchtlingskrise. Ängstliche Leute und entmutigte Leute sehen immer nur die Gefahr in dieser Krise. Was alles auf uns zukommt, vielleicht der nächste Weihnachtsmarkt könnte tödlich für dich sein und, und. Aber Leute, die ermutigen, so wie ihr beide, die sagen, in dieser Krise liegt eine Chance. Wir können ganz viel über den Brexit reden. Ich weiß nicht, wer von euch mal für die politische Leidenschaft in England gebetet hat. Ich eigentlich nicht. Dass aus der Krise, die da ist, keine Angst erwächst, sondern eine Chance für Gesamteuropa. Ich möchte euch Danke sagen, dass ihr die Ermutiger waren, die nicht auf der Krise stehen geblieben sind, sondern die immer wieder gesagt haben, hier besteht eine Chance. Insbesondere in der letzten Zeit, wo wir jetzt sagen, wie geht das weiter, wenn aus dem Ältestenkreis die beiden nach England weggehen, was wird dann daraus werden aus der Gemeinde? Dann wart ihr immer diejenigen, die gesagt haben, welche Chance, die jetzt da ist. Nicht, weil ihr geht, sondern weil Gott zu groß ist. Entmutigte Menschen haben eine gestörte Wahrnehmung. Entmutigte Menschen, so müsste ich weiternehmen, die handeln oft unlogisch. Jetzt kannst du gucken, ob du ein Entmutiger bist. Ich habe hier so das klassische Suchtdreieck mal aufgelistet. Teen Challenge wird davon Bescheid wissen, da lernen die ja drüber. Das ist deine persönliche Struktur. Die Umwelt kann dich in die Sucht treiben und dann greifst du zu einer Droge. Die beliebteste Droge in Deutschland ist die Fernsehdroge. Wie viel Zeit deines Lebens verbringst du vor der Kiste? Menschen fliehen, sie sind unlogisch, sie wissen, bei Gott ist alles möglich, aber sie ziehen sich Bronzen rein, Schwarzenegger und Co. Oder wenn du es human nehmen willst, dann Bambi. Oder manche fangen schon mit dem Frühstücksfernsehen an, weil sonst die Einsamkeit kommt. Hier wart ihr immer wieder Leute, die gesagt haben, keine Kompensationsgeschäfte, sondern man muss zu Jesus kommen. Er ist da. Entmutigte Menschen sind unlogisch. Die meinen, eine Stunde Fernsehen macht glücklich. Die haben zum Tabernakel eingeladen. Sagen, kommt und lasst uns anbeten. Hier möchte ich euch Danke sagen. Nigel, hinter einem stehen zu haben im Lobpreis, ist ständig eine Anfechtung. Du willst in dein Problem versinken, du willst im Selbstmitleid unterwegs sein, weil du unlogisch bist, aber der lobt und preist, da kannst du gar nicht mehr anders. Der ist abartig. Wenn Kern für einen betet, ganz komisch, Menschen sind unlogisch, jedenfalls wenn sie entmutigt sind, weil sie können nicht mehr erwarten, dass Gott wirklich Hilfe gibt. Das ist logisch, alle guten Dinge kommen von ihm, das ist absolut logisch. Ihr seid Menschen, die gegen die Entmutigung geht. habe noch eins. Entmutigte Menschen neigen zu depressiven Stimmungen. Kennt ihr sowas? Elia war derjenige, der sagte, ach, ich bin als Einzigster nur übrig geblieben. Verschobene Wahrnehmung. Ich will sterben. Das hätte er viel schneller haben können. Hätte er nur bei Isabel kurz anklopfen müssen. Warum zischt er erst noch in die Wüste rein? Ist absolut unlogisch. Meine Lieblingsgeschichte, die habe ich jetzt schon mal erzählt, erzählt ein Franzose, nicht, der über die Sache spricht. So unlogisch, wie wir sind, er erzählt von seiner Oma, die immer vom Himmel geträumt hat. Und jedes Mal, wenn er als junger Mensch zu der Oma gekommen ist, hat sie geschwärmt, ach, im Himmel ist so schön, das ist so wunderbar, das ist so klassisch, das ist super, wenn ich einst im Himmel bin auf den goldenen Straßen. Und dann eines Tages ist sie krank geworden, da ist der Arzt gekommen und hat ein Rezept ausgestellt. Da hat sie den Engel geholt und sagt, geh schnell zur Apotheke und hol die Arznei. Sagt er, als ich das Rezept in der Hand hatte und zur Apotheke ging, dachte ich, meine Oma ist komisch. Jetzt hat sie Gelegenheit zu gehen und will nicht. Versteht ihr? Wir sind oft so ganz komisch unterwegs und deswegen halten wir lieber in der depressiven Stellung zur Ruhe. Ach, wir sind als Einzigste übrig geblieben. Hier seid ihr, welche, die gekommen sind und haben ermutigt, haben was gegen die Depression gesetzt und sagen, schau auf Jesus, bei ihm sind die Dinge anders. Deswegen möchte ich euch gerne als Vorbilder im Prinzip vorne sitzen haben, weil wir brauchen das wieder in unserer Zeit, dass wir ermutiger werden. Depressive Menschen gibt es hier an jeder Ecke. Und lass mal die Wirtschaft ein bisschen weiter runtergehen, dann werden Ermutiger wieder mehr denn je gefragt. Und die Christen haben eine Verheißung von Gott, dann werden sich ganz viele Ungerechte an den Rock eines Gerechten heften, weil sie dort Ermutigung finden. Hier seid ihr für mich Vorbilder geworden. Und ich hoffe, wir können das als Gemeinde wirklich mit aufsaugen und behalten. Vorbilder der Herde seid ihr gewesen, Tröster. An das Abendmahl bei euch mit dem schleckenden Hund kann ich mich gut erinnern, aber es gibt eine Anekdote, die noch tiefer sich bei mir eingefräst hatte. Wir hatten die große Krise damals am Südstern. Mir ging es sowas von schlecht. Auf dem Weg zu sagen, ich gehe wieder in meinen Beruf zurück, ist alles scheiße. So habe ich es gedacht und so habe ich es gemeint und so ist es. Und dann kommt aus England ein Anruf von den beiden. Sie kaufen sich ein Ticket, kommen nach Berlin, nicht um einen Gottesdienst zu halten, sondern nur, um Marianne und mich zum Essen auszuführen. Beim Griechen in Lichterfelde. Nur ein Schwein trinkt allein, aber das war ein anderer Tag. Aber wo sind diese Tröster, diese Ermutiger, die einfach kommen? Denen nichts zu schade ist, um zu trösten, zu ermutigen? Ich schaue zurück und sage, hätte ich ein bisschen mehr von euch gelernt auf dieser Ebene. Was ihr dort in einer der ganz schlimmen Stunden unseres Lebens getan habt, das war hammermäßig. Mit nichts aufzuwiegen. Ich glaube, Vorbilder als Älteste, als Menschen in der Gemeinde, als Christen, die hier vorne sitzen müssten, sie sollten Tröster sein. Man kann alle Kraftwirkungen Gottes kennen. Da sind wir Charismatiker ja groß drin. Wir glauben an Zungenreden, an Worte der Prophetie. Wir glauben, dass Totenauferweckung möglich ist, dass Krankenheilungen da sind. Wir wissen alle über die Kraft Gottes zu reden. Aber was wir oft vermissen ist, über die Kraft Gottes können wir reden, aber oft brauchst du nicht die Kraft Gottes, sondern du brauchst den Trost Gottes. Elia, als er sich in der Höhle versteckt hat, sah die ganzen Machterweisungen Gottes, die er zu Genüge kannte, die vorbeigingen an der Höhle. Aber erst als das sanfte Säuseln kam, als der Trost Gottes kam, da ging er raus aus der Höhle und stand da. Ihr seid solche Leute, die getröstet haben. Vorbilder für die Herde. Hier müsstet ihr sitzen, so wie es geschrieben ist. Ich könnte schnell weitermachen. Vorbilder der Herde, Anbeter sein. Anbetung meint man jetzt nur immer hier vorne im Tabernakelchor sein. Aber es geht noch ein Stückchen weiter. Anbetung heißt, den Reich Gottes Gedanken leben. Marion und Kiest, als ihr nach Berlin kamt, ich habe jetzt noch zu Hause mal aufgeräumt, Nollendorfplatz, als ihr das erste Mal am Nollendorfplatz im Jugendmeeting wart, kann ich euch noch geben nochmal. Ist hochinteressant, ihr habt in unser Tagebuch eingetragen, in unser Gästebuch. Kiest, da sahst du noch ein bisschen jünger aus. Marion, ich kann mich daran erinnern, wie du die ersten Lobpreislieder reingebracht hast. Und von euch habe ich gelernt, diesen weiten Anbetungsteil fürs Reich Gottes im Herzen zu haben. Und mich wundert nicht, dass ihr miteinander befreundet seid. Weil bei euch habe ich das Gleiche festgestellt. Aus dem Gottesdienst hier raus zu den Vietnamesen. Da muss Reich Gottes ausgebreitet werden. Selbst zu den Jesus Freaks wart ihr euch nicht zu schade, ins Erzgebirge zu fahren. Wo ich mit euch unterwegs war, ihr habt nie klein gedacht, sondern immer weit, Reich Gottes. Und das ist für mich Anbetung. Reich Gottes ist Lobpreis in Reinkultur. Weil wodurch bekommt Gott am meisten Ehre, wodurch wird am meisten angebetet, wenn das Reich Gottes sich ausbreitet, wenn es mächtig wird, weil dann regiert der König aller Könige und der Herr aller Herren. Anbetung ist nicht nur das, was wir sonntags morgens hier mehr oder weniger lang mit bekannten oder unbekannten Chorussen machen, sondern Anbetung heißt, das Reich Gottes ausbreiten, damit er Ehre bekommt. Ich möchte euch danken für diese Weitherzigkeit. Ich fasse das mal mit euch beiden rein, ihr Warringtons. Es gibt wenige Leute in Deutschland, die ich so achte wegen der Botschaft, die sie nicht nur verkündigt haben, sondern die sie leben. Danke für die Fingerabdrücke, die ihr in Richtung Anbetung in meinem Leben hinterlassen habt. Nicht nur als junger Mensch am Nollendorfplatz, wo ich bei euch sitzen durfte, sondern dass ich euch jetzt noch sehen darf und genauso ihr beide. Was für ein Segen, solche Menschen kennen zu dürfen, mit denen unterwegs zu sein. Petrus sagt, die Vorbilder sind wichtig in der Anbetung. Vorbilder der Herde heißt Sendung. Hier gehe ich fast auf die Zielgerade raus. Wir müssen euch gehen lassen. Ich habe gedacht, wir legen gleich Hände auf und segnen euch. Aber eigentlich, sage ich, würde ich das lieber anders haben. Ich würde gerne zu euch gehen und sagen, könntet ihr mich segnen? Ich möchte was von eurer Salbung haben. Ich möchte was von eurer Salbung haben. Von dem weiten Herzen, von der Anbetung, von der Gabe der Ermutigung. Ich möchte eigentlich das Öl nehmen und sagen, ich will was haben von eurer Salbung, so ganz egoistisch. Ich habe gedacht, klar, wir segnen euch, dass euer Weg gut sein wird. Aber eigentlich möchte ich mich vor euch beugen und sagen, ich möchte diese Gabe der Ermutigung haben. Ich möchte diese Gabe des weiten Herzens, der Anbetung haben. Ich erinnere mich daran, wie Harl Hermann, der große Vater der Pfingsterweckung in Deutschland, ich glaube mit Anfang, Mitte 90 kam er damals in Südstern rein. Kirche war gerammelt voll. Und er hat eine Dreiviertelstunde gepredigt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubte, nicht verloren würde. Und dann sagt er zwei Sätze und dann sagt er wieder, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Eine Dreiviertelstunde lang hat er um diesen einen Satz rumgeeiert. Und ich dachte, wann kommt endlich die Salbung? Wann geht das endlich? Wann kommt er zum Thema didaktisch gut? Und dann macht er einen Altarruf und dann war der ganze Raum voll und Leute wurden gerettet, Und dann gehe ich nachher zu Harl Hermann hin und sage, Harl Hermann, bitte gib mir was von deiner Salbung. Ach, sagt er, soll ich dir mal sagen, wie das in Manila war, wie meine Kamera mir von den Schultern geschossen wurde im Krieg? Ich sage, Hermann, ich möchte was von deiner Salbung haben. Ach, soll ich dir mal sagen, wie gut Gott ist? Der hat mir nie die Hände aufgelegt, ich war sauer. Aber ich sage, das machen wir jetzt nicht, ich möchte euren Segen haben. Ihr müsst da jetzt durch, ich will das haben von dem, was ihr habt.